Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million. Legendary.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Ich weiß nicht, müssen wir?
Ja.
Ich habe wieder Ellenbogenhaut im Gesicht.
Ja.
Es ist ganz oll. Und ich finde es so eine Unverschämtheit, dass niemand auf den AB gesprochen hat, obwohl wir uns gewünscht hatten, dass, dass Hautärzte anrufen und sagen, was das ist. Mit meinem Gesicht könnte man Holz schleifen.
Hast du damit Holz geschliffen?
Ich habe tatsächlich am Wochenende Holz gesägt und geschliffen, aber nicht mit meinem Gesicht, wie dumm das ist.
Dann erklärst du es nicht.
Ich bin auch ganz kaputt. Ich hatte mich gefragt, ob wir heute einfach keinen Podcast machen könnten.
Aber jetzt...
Du meinst, jetzt sind wir schon dabei?
Ach ja, aber was soll's, oder?
Ich habe so viel gearbeitet.
Meinst du, die Leute würden es vermissen?
Ja, natürlich.
Oh, das wäre auch schön, oder?
Ja, lass uns aufhören jetzt, damit die Leute uns vermissen.
Tschüssi.
Geil. 1 Minute und 3 Sekunden Podcast. Warum nicht? Ich meine, bei dieser hat niemand gesagt, wie viel wir arbeiten müssen für unser Geld. Und wir haben ein paar Mal richtig viel gemacht. Die Uhr eben stand noch auf 80 Minuten von letztes Mal mit Jochen Schropp.
Ich glaube auch, es haben noch nicht alle Leute das vom letzten und vom vorletzten Mal gehört.
Die sollen erstmal schön aufholen alles und dann reden wir weiter.
Ja.
Wir haben es uns auch nicht leicht gemacht diese Woche. Wir haben lauter...
Ja.
Mist geguckt.
Ja.
Naja, lass uns doch mal knallhart anfangen mit Lost in Space. Wir haben Lost in Space auf Netflix geguckt. Warum nochmal? Weil das einfach neu war und weil ich zumindest auch dachte, es könnte geil sein.
Ja, ich glaube, es war. Ich würde dir gerne die Gelegenheit nutzen, dir die Schuld zu geben, aber ich glaube.
Nee, war deine Idee.
Ja.
Aber wie alles. Alles, was ich heute gesehen habe, war deine Idee. Doch.
Ja, wobei du auf Sing Meinen Song, als ich das vorgeschlagen habe, sehr euphorisch reagiert hast.
Um dir eine Freude
hast.
Zu machen.
Ach so.
Außerdem hast du gesagt, sonst gebe ich es dir als Hausaufgabe. Und ich wollte das nicht alleine gucken müssen. Nee. Man kann schon sagen, alle drei Sachen, die ich heute besprechen muss, waren deine Idee.
Okay, ja gut.
Danke dafür an dieser Stelle.
Naja, sehr gern.
Also Lost in Space.
Mhm.
Im Grunde, der Titel sagt schon, was passiert. Leute sind in Space lost. Weiter mit Sing Meinen Song.
Soll ich kurz erzählen, worum es geht?
Du machst das immer so lang.
Was ist das hier für eine...
Wir haben noch was vor heute, Stefan.
Ich mach das mal jetzt... konzise, sagt man, glaube ich. Das ist ein schönes Wort, konzise? Das man nie benutzt.
Sag das. Ich sag nochmal, was das bedeutet.
Knapp auf den Punkt.
Bist du sicher, dass du nicht präzise meinst?
Nee, präzise wird's nicht. Es wird nur konzise.
Wo ist der Unterschied?
Präzise ist genau und konzise ist so
knapp. Ist auf den Punkt.
Ist knapp. Man hat ja auch unterschiedliche Wörter für knapp und...
Ich meine, allein die Eskimos haben verschiedene Worte für Schnee.
2, 3.
100.
Angeblich, ja.
Komm, sei mal konzise.
Die Familie Robinson.
Es fängt überhaupt nicht an, als wenn das konzise werden würde. Konzise wäre, eine Familie ist in Space Lost, fertig.
Es spielt 2040 oder 45 irgendwas in der nahen Zukunft. Die Erde ist so ziemlich hin und deswegen gab es ein großes Programm, dass man jetzt nach Alpha Centauri oder irgendwas fliegt und so. Die ausgewählten Superfamilien mussten sich bewerben und die fliegen dann mit so einem Riesenraumschiff dahin. Leider gibt es unterwegs eine große Katastrophe und alles geht kaputt und du guckst mich an, als würde ich eine andere Serie beschreiben.
Habe ich schon wieder was anderes gesehen? Nee, du weißt ja, ich passe manchmal nicht so richtig auf, deswegen ist es sehr interessant, was du erzählst.
Welcher Teil hat dich jetzt die Stirn runzeln lassen?
Das mit dem riesengroßen Raumschiff. Ich hatte das Gefühl, dass jede Familie kriegt ein kleines Raumschiff.
Genau, und die werden alle in einem riesengroßen Raumschiff transportiert und in diesem riesengroßen Raumschiff passiert eine größere Katastrophe.
Ach!
Naja, aber das ist...
Ui!
Aber ohne das...
Vielleicht möchte ich mehr davon sehen.
Da hat man ganz schön viel von gesehen eigentlich.
Von dem großen Raumschiff? Ich dachte, das ist die... Von da fahren, die fliegen die alle raus und jeder muss alleine Wie auf so einer Schnitzeljagd. Jeder muss mit seinem eigenen Raumschiff nach Alpha Centaurus kommen. Ich habe gar nicht mit... Nee. Ach, jetzt doch
und
die große Katastrophe.
Die versuchen auch immer wieder die große Katastrophe. Und die versuchen ja dann auch immer wieder Kontakt aufzunehmen zu dieser Station. Vielleicht ist keine, doch, das ist so eine Raumstation oder sowas.
Also Fakt ist, eine Familie ist in ihrem eigenen kleinen Familienraumschiff unterwegs und stürzt ab. Konzise, konzise.
Ja, das trifft's nicht ganz. Also dann war es jetzt konzise, aber nicht präzise. Egal, landen auf so einem...
Niemand hat präzise gesagt, wir hatten uns auf konzise geeinigt.
Genau. Landen Vater, Mutter, drei Kinder, landen auf so einem Planeten, der eigentlich praktischerweise fast so ist wie die Erde, nur mit so ein paar Gimmicks. Und versuchen jetzt von da wieder wegzukommen und erstmal zu überleben. Man muss noch kurz erzählen, also es gibt so eine Familiengeschichte. Vater und Mutter waren schon so kurz davor, sich eigentlich scheiden zu lassen. Vater ist so ein Soldat, der auch irgendwie wohl gerne nicht zu Hause war. Die Kinder sind Judy, die ist 18 oder 19, wahnsinnig klug, hat irgendwie schon so eine Schnellausbildung zur Ärztin gemacht. Penny ist nicht so klug, ist aber dafür irgendwie so bitchy und so ein bisschen zynisch, witzig. Und dann ist der kleine Will noch da. Sie lernen sehr schnell auf diesem Planeten einen Roboter kennen, der dem Will das Leben rettet und der daraufhin Will beschützt. Und wichtig ist noch Dr. Smith. Das ist die Bösewichtin.
Die böse Doktor.
Die böse Doktor, die auch da landet. Ja, und vielleicht müsste man noch erzählen, dass das Ganze ein Remake ist. Es gab in den 60ern. Eine sehr berühmte amerikanische Serie Lost in Space, auch Familie Robinson, die wohl anfing, man kann so ein paar Sachen auf YouTube davon sehen, die fing wohl an als relativ ernste Geschichte, wie so eine Familie sich dann da so durchschlägt mit den Mitteln der 60er Jahre und wurde dann aber sehr schnell sehr irre und es gibt ganz abgedrehte Folgen und es dreht sich eigentlich da fast alles auch um Dr. Smith, der da ein Mann ist, der verrückte, böse Professor, ich weiß gar nicht, ob er Professor ist, Doktor halt. Und den Roboter, der auch noch sehr anders aussieht. Ja, und das laufen jetzt 10 Folgen auf Netflix, jeweils eine Stunde lang.
Das war wirklich nicht konzise.
Das war ganz, ganz angemessen.
Nein.
Jetzt erzähl, wie du es findest.
Okay. So, sing meinen Song auf Vox.
Ist es nicht faszinierend? Wie egal es ist?
Es ist unfassbar egal. Ganz davon abgesehen, dass es fast sofort anfängt mit schlechtem Schnee. Du weißt, ich habe eine schlechte Schnee. Ich meine, das spielt die ganze erste Folge ausschließlich in Eis und Schnee. Und man kann bei Eis man kann auch da viel falsch machen, aber Gott sei Dank ist Eis, glaube ich, was ganz Dankbares für Computerkameras und Requisiteure. Schnee hingegen ist augenscheinlich die Achillesferse von allen Requisiteuren auf der Welt. Und das hat meine gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, der schlechte Schnee. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich habe mich überhaupt nicht informiert, so wie du. Ich wusste nicht, dass das ein Remake ist. Ich fand es irgendwie ganz interessant und ich mochte den sehr, sehr direkten Anfang. Der Anfang ist, die Familie sitzt in einem Raumschiff mit Raumanzügen und spielen Go Fish. Was ist das deutsche Äquivalent? Irgend so ein sehr leichtes Kinderkartenspiel. Und das fand ich irgendwie ganz lässig als so Idee, dass man so das Erste, was du siehst in die Welt ist kaputt und Raumschiff und eine gesamte Familie und alle müssen überleben, ist, dass die erstmal eine Runde Karten spielen. Das mochte ich gut gern genug, um es mir aufzuschreiben. Und dann habe ich noch als zweiten Punkt aufgeschrieben, schlechter Schnee, Roboterfreund, doof, albern und egal. Sehr amerikanisch, sehr klassisch, schnell öde. Und genau das ist es irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so langweilig, dass ich total aus dem Blick verloren habe, ob die Geschichte vielleicht aber eigentlich ganz geil ist und man das hätte geiler machen können oder ob auch die Geschichte nicht geil ist. Wobei jetzt, wo ich mir die Frage selber stelle, würde ich sagen, eine Familie, die im All verbummelt ist, ist vielleicht sogar irgendwie eine ganz geile Idee. Aber es ist so öde und es ist wirklich sehr amerikanisch und es hat so sehr klassische Spannungsmomente, die alle ungefähr so ausgehen, wie man davon ausgeht. Dann, da ist ein Tier, in letzter Sekunde hat Papa das Kind gerettet. In der ersten Folge besteht die Chance, dass eine Tochter stirbt und man ist überhaupt nicht, man fiebert gar nicht mit, weil man einfach weiß, das machen die Amis nicht, die bringen die Tochter nicht um, man braucht die noch, die hat diese Arztausbildung. Und wenn das so übersichtlich ist, dann vergeht dir die Spannung. Dann können die, weißt du, was ich meine, sitzt daneben und denkst, komm, spiel ich noch eine Runde Candy Crush, bis die da gerettet ist und dann geht's weiter.
Dabei haben die sich so viel Mühe gegeben. Ich glaube, das kann man schon erzählen, wie diese Tochter da nämlich festsitzt. Die dachte, sie springt da irgendwie ins Wasser und holt noch irgendwas aus dem versunkenen Raumschiff. Und dann friert das aber zu. Und sie schafft es gerade aus dem zufrierenden Tümpel gerade nicht raus, sodass sie quasi so ihre Hand noch so reckt und das ist, weiß nicht, wenige Zentimeter unter der Eisoberfläche und dann sehr attraktiv, eindrucksvoll.
Mhm. Ist schon geil.
Du hast völlig, das ist ja gar kein Widerspruch. Es lässt einen trotzdem kalt. Es lässt einen, glaube ich, auch kalt, weil es so kalkuliert ist. Ich finde es wahnsinnig kalkuliert. Diese Personen, diese Konflikte, die mitbringen. Wie man gesagt hat, wir haben drei Kinder, dann machen wir die eine, die ist wahnsinnig klug und ehrgeizig, ein bisschen unsympathisch. Dann haben wir die andere, die ist ein bisschen doof, aber die hat immer einen guten Spruch. Und es ist alles. Und auch das andere, was du sagst, dass diese, ich glaube, dass der Schlüsselbegriff, um diese Serie zu beschreiben, ist, und in letzter Sekunde alles passiert. Es ist jede, also es gibt eine fortlaufende Geschichte, aber im Grunde ist es so Adventure of the Week. Jede Woche passiert irgendwas und sie denken, oh Gott, wir müssen diese Batterien kriegen, um das Problem zu lösen. Dann haben sie fast die Batterien, dann kommt ein Unwetter und dann müssen sie noch aus dem Unwetter raus und dann sind sie fast aus dem Unwetter raus, dann fällt die Decke auf den Kopf. Und zufällig, kurz bevor die Folge zu Ende ist, sind dann alle gerade so eben gerettet. Und das
meine ich mit klassisch. Das ist so, oh. Und es baut keine Spannung auf. Wenn du tatsächlich weißt, wenn das von vornherein so klar ist, dass immer alles gut geht, dann das ist irgendwie falsch. Ich finde, man muss sich auch trauen, Leute zu verlieren. Notfalls Kinder. Und auch der Roboterhund oder was immer das ist. Der neue beste Freund von dem Kind. So ein riesengroßer Roboter, der... Ich weiß
auch
der, nicht.
Auch Will sieht ja aus, also das ist ja die Beziehung zwischen dem Kind und dem
Will?
Roboter.
Der Junge. Das Kind.
Die Beziehung zwischen den beiden ist ja so eine klassische E.T.-Beziehung.
Voll.
Und der Junge sieht auch noch so aus.
Ja, und der Roboter aber nicht, wenn es wenigstens E.T. wäre.
Der Roboter ist super modern, sieht der aus.
Und super groß ist der.
Ja. Wie viel hast du geguckt?
3 Folgen. Ich war kurz aufgeregt, als Selma Hayek mitspielte. Heißt sie so?
Ja,
die Schwester von Dr. Smith. Nee, oder ist das Sam?
Ah, aber dann...
Ist das die? Ja.
Aber dann...
Ja, aber das ist so verwirrend. Man denkt so, und dann sieht man die aber nie wieder. Dann denkt man, ah, okay, tschö.
Diese Rolle von Dr. Smith ist ganz spannend, finde ich, weil die so ein interessanter, das war so ähnlich auch schon in der Ursprungsserie, so ein interessanter Twist ist. Die ist also durch und durch böse.
Und die ist vor allem auch kein Doktor, die hat das ja geklaut muss man vielleicht noch sagen.
Die hat die Identität von jemandem geklaut. Die hätte da ohnehin nicht sein dürfen, die gibt sich als jemand anders aus, die fällt denen immer in den Rücken. Und irgendwann kriegt man mit, also es geht nicht nur darum, dass die wahnsinnig egoistisch ist und über Leichen geht, sondern also die will sich retten, die will aber auf gar keinen Fall zurück auf dieses Raumschiff, dieses große Raumschiff, von dem du vorhin zum ersten Mal
gehört hast. Ja, ich bin immer noch nicht sicher, ob das stimmt, was du sagst.
Wo die anderen ja hinwollen, um gerettet zu werden. Weil wenn sie da hinkäme, sie befürchtet, dass sie dann da irgendwie festgenommen, verhaftet, was auch immer wird. Und dadurch, ich finde das einen interessanten Twist. Die ist einerseits total egoistisch und sabotiert das, aber sie will gar nicht auf die Art gerettet werden, wie alle anderen gerettet werden müssen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz nette Konstruktion.
Ich finde nicht. Ich finde das relativ schnell, oder habe ich mir das nur eingebildet, jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher. Ich finde das ganz schnell, dieses Schema trifft einen Eintritt, böse Frau, aber ganz tief drin ist die auch nicht. Also so böse dann doch nicht.
Doch, die ist... Also ich habe jetzt 4 Folgen gesehen, meine Arbeitshypothese ist, da ist ganz tief drin, ist die
cool.
Genauso böse wie, außen.
Okay, ich habe wahrscheinlich was anderes gesehen.
Ja, es gibt noch so einen lustigen Mechaniker, denn der ist so ein bisschen, aber auch da so kalkuliert, so als so Comic Relief. Der mit dem Hühnchen.
Ja, aber das ist der einzige, den man gut leiden kann.
Und es ist auch so ein bisschen Humor. Also auch da nervt es mich so, wie sehr, ich glaube, es wirkt alles wie vom Reißbrett. Da hat sich jemand gesagt, es müsste jetzt noch ein bisschen witzig werden. Humor haben die Leute ja ganz gerne. Lass uns noch einen lustigen Mechaniker mit einem Hühnchen reinschreiben. Ja,
es ist unfassbar öde und kalkuliert und amerikanisch.
Und es verliert dann, finde ich, wirklich den Reiz. Also der Schnee ist ein Problem, aber diese Eislandschaften sehen am Anfang schon sehr, sehr geil aus. Am Anfang, finde ich, hast du super so, das ist dir völlig wurscht, ich weiß. Es gibt so, wenn die über lange Strecken dann durch so Eispanoramen marschieren.
Eis ist echt dein Ding, ne? Bei The Terror hat es dich auch schon gekriegt. Eis kriegt dich.
Da kriegt, glaube ich, andere Leute auch. Ich glaube, du bist der einzige Mensch auf der Welt,
der Eis
nicht
kriegt. Nee, ich
finde
das auch schön. Aber wo Eis ist, ist auch Schnee.
Wenn du dir vorstellst, es wäre Bananenhagen das Bananeis, wodurch durch das die laufen.
Banana Chocolate Brownie
Hagen das. Ne?
Aber auch das, aber mit schlechtem Schnee, nein, danke.
Was ich nur sagen wollte, ab irgendwann Folge 2 oder sowas schaffen sie es raus aus dieser Eiswüste und sind praktischerweise dann auf einem Teil dieses weit entfernten Planeten in einer anderen Galaxie. der zufälligerweise genau aussieht wie Kanada, wo das auch alles gedreht wurde.
Ja, aber das wird ein Zufall sein.
Und was die Produktionskosten natürlich dramatisch reduziert hat, weil man plötzlich nicht mehr am Computer irgendwelche Eislandschaften baute, sondern sagt, na, das sieht ja hier zufällig aus wie in Kanada und wir drehen zufällig in Kanada. Das ist doch praktisch.
Ja.
Und ich, also,
hast du irgendwas gelesen darüber?
Ja.
Nee, ich meine, wie Leute das fanden, also Reviews, wie heißt das deutsche Wort?
Rezension? So mittel, also schon so ein bisschen überflüssig auch.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Es ist gar nicht so richtig scheiße, sondern es ist so ein bisschen, ach.
Ich finde, du hast das vorhin auch schon gesagt, was du meinst, so mit klassisch. Ich finde, es ist so wie Fernsehen auch früher war, wo man einfach sagte so, und jetzt schalte ich wieder ein und guck, welches Abenteuer erleben Sie diese Woche? Und dann habe ich das auch gesehen und es hat nichts von so einer Netflix-Anziehungskraft. Es verleitet auch nicht zum Bingen und...
Nee.
Ich glaube, in Amerika hat es noch eine andere Resonanz, weil wirklich dieses Lost in Space, was Schollen zwischen den Welten hieß, das glaube ich auf Deutsch, noch ein größeres Ding war, aber das reicht dann auch nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das reicht doch nicht, um was Neues, doof zu finden.
Hab ich mir noch irgendwas aufgeschrieben, was ich sagen wollte, sonst können wir auch einfach gerne weiter zum... Ne, bin durch.
Schade, ich hatte ein bisschen Bock drauf, zumal wir ja ursprünglich wollten wir ja, beziehungsweise war meine Idee, weil ich den Trailer so gut fand, jetzt, wie hieß das denn, die Einkreisung sehen.
Ja.
Weil da Daniel Brühl mitspielt, dachte ich, das kann, und dann habe ich davon nur 20 Minuten gesehen und dachte, hab dir eine SMS geschrieben, ob wir bitte doch was anderes gucken können.
Zum Beispiel Lost in Space.
Zum Beispiel, naja, was die ursprüngliche Idee war. Stefan, du kriegst es nicht zu mir zurückgedreht.
Nein, so halb
doch.
Wir hätten so schön über diese geile Daniel Brühl-Sache reden können.
Die war aber auch super öde.
Ich hab das nicht,
Daniel Brühl ist der neue heiße Scheiß in Amerika auf einmal. Ich habe neulich einen richtig schlechten Raumschifffilm mit dem gesehen. Auch so wie Lost in Space. Ja, aber auf einmal ist der dauernd überall auf Netflix. Und da in diesem, die Einkreisung spielt er die Hauptrolle. Da spielt er so ein, aber das ist alles so ein Jahrhundertwende, Sherlock Holmesiges, Jack the Ripper, Kostümgeschichte. Egal. So, sing meinen Song. Hat der, die wievielte Staffel ist das überhaupt?
Die 5.
Krass. Ich habe jetzt für, weil du sagtest, lass mal gucken. Und ich hatte tatsächlich Bock drauf, weil ich das noch nie gesehen
habe. Weil die gerade angefangen
hat,
habe ich gesagt.
Genau. Und ich habe noch nie eine Folge gesehen, sondern ich habe immer nur zwischendurch aus Versehen reingeschaltet und dachte immer was, wobei das stimmt, dass das Konzept der Sendung ist, alle stehen rum und weinen. Das schien mir so ein bisschen die Grundidee davon zu sein.
Einer singt, alle weinen.
Genau, einer singt, alle weinen. Oder tanzen unangenehm vor einem Sofa. Stehen von Sofas auf und tanzen vor dem Sofa unangenehm und weinen, während jemand anders singt.
Oder?
Oder?
Nicken. Sitzen auf dem Sofa und nicken.
Ja, aber so ein Hip-Hop-Nicken. Genau, so ein Rhythmus-Nicken. Ja, ja, ja. Und machen wir uns jetzt vor, das ist es schon tatsächlich. Ja. Aber ich habe eben nie eine ganze Sendung gesehen und deswegen dachte ich, kicken wir mal. Und das lief jetzt wann? Dienstag? Also
das
vor einer Woche.
Dienstags immer 20:15 bei Vox.
Genau. Ich glaube, man muss nicht mehr erklären, wie das Konzept funktioniert. Vielleicht macht das, oder? Nein. Oder? Ach.
Also es sind 5, 6 Leute.
Handvoll Künstler.
In jede Folge werden die Songs von einem gecovert von den anderen. Der eine sitzt, lässt sich das alles vorsingen, darf dann noch ein bisschen Werbung machen und eigenen Song neuen singen von der neuen Single.
Genau. Und in der jetzigen Staffel sind die Gäste Judy Tolofernes, Leslie Clio, Ray Garvey, Johannes Strate, Mary Rose. Da bist du kurz hysterisch geworden.
Ich liebe Mary Rose.
Ich weiß, du
Rose
hast mich gezwungen,
so
neulich einen Song von der zu hören oder zu singen, als wir spazieren waren.
Wir haben
waren.
Den viele Male gehört und du hörst den gerne.
Zwei Songs. Sag mal, welche
Nummer. Aufrecht gehen.
Genau.
Ist der tollste Grand Prix Song, der tollste deutsche.
Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nur, weil du mir den immer vorspielst. Und ich
mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht aufrecht gehen durch die Nacht ins Licht. Noch klingt mein Schweigen etwas bitter, noch ist auch mein...
Nein, mein Schweigen klingt etwas bitter.
Noch sind in meiner Seele Splitter. Doch ich will auf ganz, ganz Mary Rose. Und auch, also abgesehen davon,
Mary
dass das
Rose,
wirklich
mein... Die Ray Garvey unter den Schlagersängern.
Mein Lieblingsdeutscher Grand Prix-Song ist, ist Mary Rose auch fantastisch. Einfach als Frau und alles.
Also Mary Rose ist noch dabei. Dann Marian Gold. Weiß auch niemand, wer das ist, auf jeden Fall der von Alpha Will. Forever Young. Ich wusste nicht, dass der... Erstens sieht er gar nicht mehr aus wie früher und überhaupt. Außerdem kennt ihn auch keiner. Und Gastgeber ist mein Lieblings kleiner dünner Mann, Mark Forster.
Yay.
Ich kann den so gut leiden.
Wie so. Marie Rose über ihn sagte, er ist knuffig.
Das
ist ein
sehr
gutes
knuffig.
Wort.
Und er ist, und das aus meinem Mund, ich bin ja ein alter Humorfaschist, ich finde ihn lustig.
Ja.
Ich finde ihn wirklich lustig und er ist nicht doof und der dazu können wir gleich kommen, wie er ist. In der ersten Sendung ist Johannes Strate von Revolverheld dran, dessen Songs werden gecovert und der wird dann halt von Mark Forster interviewt. Das ist grob das Prinzip, richtig?
Richtig.
Ich habe jetzt halb zusammengefasst. Ich glaube, du bist dran mit sagen, wie du es findest.
Ich würde gleich mal mit dem Hass anfangen.
Willst du direkt mit Ray Garvey einsteigen?
Nee, ich mag Ray Garvey.
Was? Are you fucking kidding me? Ganz im Ernst. Das hier ist gerade, was?
Da mag ich Ray Garvey.
Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ist dir klar, dass das hier ein verdammter Scheideweg unserer Beziehung ist? Du kannst... Was? Das geht überhaupt nicht klar.
Soll ich das...
Was? Nein! Ich verlasse sofort dieses verfickte Studio. Das kann nicht dein Ernst sein. Ray Garvey ist der Teufel.
Überhaupt oder da jetzt?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht müssen wir eine Pause machen. Ich muss kurz eine rauchen gehen. Das kann nicht dein Ernst sein.
Das Angenehme an Ray Garvey ist...
Nein, der Satz fängt vollkommen... Was?
An Ray Garvey da ist, dass in dieser ganzen Gefühligkeit, wo alle wahnsinnig unerträglich lieb zueinander sind, Ray Garvey der Einzige ist, der Witze auf Kosten von Johannes Strat und der über Revolverheld lästert. Okay, oder noch alle mal so, er meint das
ja,
nicht so.
Ja, aber das kann ich nicht, ich kann das so nicht sehen. Du hast recht, oh Gott, ich fürchte, du hast recht. Ich hasse Ray Garvey. Ich finde ihn so furchtbar. Ich finde den so unglaublich furchtbar, weil der ein... Oh! Entschuldigung.
Sag also mal ein Satz.
Der ist, ich glaube, also man muss dazu sagen, ich kenne ihn nicht persönlich. Vielleicht ist der ein super guter Mensch. Aber alles, was ich je von dem gesehen habe bei, wie heißen die anderen Sendungen, wo der immer rumsitzt?
The Voice.
Ich will den dauernd schütteln. Ich will dem in die Brustwarzen kneifen. Ich möchte dem mit schlecht, weil ich
Warum?
Den, ich finde den unangenehm. Ich finde, wie der die ganze Zeit halb Englisch redet und halb Deutsch. Der ist ein Poser, der ist so ein Rocker-Typ. Der ist so übermäßig cool. Ich glaube, er ist wirklich, wirklich ein Idiot.
Weiß ich alles nicht. Ray Garvey ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Er ist in dieser Sendung angenehm, weil er der Einzige ist, der gelegentlich bösartig ist.
Das ist ein Punkt, den ich leider ein ganz bisschen nachvollziehen kann. Aber der erste Satz, den Ray Garvey bei Sing Mein Song sagt, ist: Sing Mein Song ist eine Reise, die ich mir gegönnt habe. Nach so viel Arbeit mit mir selbst wollte ich so viel mehr Musik von anderen erleben. What the fuck?
Aber das sagen alle. Alle sagen diese verdammten Sätze. Es ist ein großes Abenteuer, eine wilde Achterbahnfahrt, ja, eine Reise ins Blaue.
Ja, das sind die typischen Dschungelcamp-Sätze. Aber eine Reise, die ich mir gegönnt habe, nachdem er sich so viel mit sich selber beschäftigt hatte, musste er sich auch mal mit anderen beschäftigen.
Ja.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle abbrechen. Wir haben jetzt 22 Minuten, das muss doch reichen.
Oder wenn du einfach rausgehst.
Ich kann zum Ernst, ich möchte gerne rausgehen. Okay, also dann fang an mit dem Hass. Welcher Teil ist Hass? Weil das mehr Hass hatte ich gar nicht, was mich sehr geärgert hat.
Also, ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sendung. Ich finde im Kern das ein super Konzept. Musiker covern, singen sich vor, alles schön. Es ist schön gefilmt. Wenn es eine einstündige Sendung wäre, in der man sieht, wie diese Leute sich Sachen vorsingen und bewegt sind und ein bisschen drüber reden, wäre ich in love. Es ist aufgepumpt mit unerträglich viel davor und vor allem davor, bis das endlich mal losgeht. Wie viele Leute vorher schon uns vorstellen, diese Kandidaten. Als ob wir die noch nie gekannt, als ob wir die noch nie getroffen hätten. Wie oft jemand vorher sagt, dass Revolverheld ja mit allen Platten erst in die Top Ten geschafft hat. Dann treffen sie sich irgendwie noch am Strand völlig unnötigerweise.
Naja, kennst du Leslie Clio?
Dann spricht jeder noch in die Kamera diese Sätze, wie wichtig das ist, was das für tolle Leute. Und dann sitzen die endlich auf dem Sofa und das Erste, was Mark Forster dann sagt zu dem Revolverhead-Typen ist, es ist ja, jedes eurer Alben ist ja in die Top Ten gegangen. What the fuck? Und dieses macht mich inzwischen so wütend, dass du nicht einfach sagen kannst, wir haben hier eine schöne 1-Stunden-Sendung und die schalte ich ein und innerhalb von 5 Minuten fängt jemand an zu singen. Nein!
Aber das dauert Stunden. Aber ist das vielleicht, weil das die erste Folge war? Oder wird jetzt in der zweiten Folge heute Abend auch, die stellen ja nicht jedes Mal, das ist bestimmt wie beim Dschungel.
Die
da
werden
ist doch,
irgendwas anders
da
vorstellen.
Da stehen die auch erstmal ewig am Strand.
Wieder alle irgendwas in die Kamera sagen. Es ist ja auch zwischendurch immer, ich weiß nicht, du hast diese verschiedenen Ebenen, die sitzen zusammen und reden darüber, sprechen aber auch alle in die Kamera. Und du weißt gar nicht, zu welchem Zeitpunkt wurde das aufgenommen, diese Statements, die dann in die Kamera sagen, die sich dann teilweise auch noch vor Ort anhören. Wo die dann sagen, ja, da war ich wirklich sehr bewegt. Da habe ich mir viel Mühe gegeben, mir diesen Song auszusuchen. Alles Dinge, die sich doch einfach erzählen sollen, wenn die da sitzen. Ja, ich habe auch
die vertrauen denen nicht genug.
Nein, es muss auch aufgepumpt werden. Es muss 2 Stunden lang sein, weil es sonst irgendwie zu teuer ist, weil Vox sonst nicht genug Werbung verkaufen kann. Und weil deutsche Fernsehzuschauer inzwischen darauf trainiert sind, dass sie wissen, ich mache, wenn ich diese Sendung gucke, 7 Sachen nebenbei, weil wenn du dich drauf konzentrierst, wirst du bekloppt, weil es wird alles 100-mal wiederholt. Macht mich wahnsinnig. Ich gucke ja gerade mal wieder ein bisschen Project Runway.
Oh, das ist toll.
Also abgesehen davon, dass es völlig egal ist, was da passiert. Aber wenn du es ein bisschen ernst nimmst, hast du da eigentlich keine halbe Minute, die du mal in der Küche oder auf dem Klo sein kannst. Ja. Weil bam, 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 bam.
Also kann man, aber man nimmt den Computer dann mit. Glaub mir, ich habe es probiert. So. Ich habe währenddessen schon geduscht, ich war schon auf dem Klo und ich habe gekocht. Ganz im Ernst, ich habe schon geduscht.
Eigentlich willst du da nichts rausschneiden.
Nee.
Im Gegenteil, du denkst schon, ach, das hätte ich jetzt gerne ein bisschen, ach, na ja, auch egal.
Ja, 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 okay.
Und dies ist so vollgepumpt mit Scheiß. Du hast es vermutlich in der Mediathek geguckt, du hast nicht vorher noch gesehen, dass es ja auch anfängt mit Prominent. Vorher kommt ja Prominent, der schlimme High-Five-Mann aus
High-Five-Moderator, ja.
Der stellt vorher schon Revolverheldmann vor, was das für ein toller Typ ist, und sagt dann, viel Spaß beim Mitträllern. Mhm. Hinterher läuft ja noch irgendein Special über Revolverheld,
Ja, aber das ist doch auch immer so, oder nicht?
Ja, ich sehe
von meinem geistigen
ja so
Auge, sehe ich Janine Michaelsen vor irgendeiner Pinnwand stehen.
Genau, das kam hinten dran.
Mit Janine Michaelsen wieder?
Ja, mit Revolverheld.
Ja, das habe ich alles nicht gesehen.
Und der Grund, warum, also ja, das machen die immer, deswegen macht es mich so wütend, aber in dem Fall macht es mich auch wütend, weil ich die Show da drin eigentlich ganz zauberhaft finde, weil es hat was Echtes, und mir sagen auch natürlich Leute dauernd das Wort authentisch, aber es hat wirklich was Echtes, dass da einfach Künstler füreinander singen und es ist natürlich ekelhaft, dass da so gute Laune ist und dass die sich alle mögen und dass die so nett zueinander sind. So sind wir auch nicht, Sarah, seien wir ehrlich.
Jetzt möchte ich mal was sagen. Pass auf, Folgendes. Ja. Ich hatte, ich dachte, ich würde das doof finden, weil ich immer nur, gut, ich habe auch immer nur reingeschaltet, wenn Xavier Naidoo mit dabei war. Das ist ja schon auch, das hat dem der Sendung sicher sehr geschadet.
Ja.
Und es geht mir so ein bisschen wie dir. Ich finde, also erstens ist es natürlich eine richtig geile Idee. Ich bin ja, wie du weißt, glaube ich, großer Cover-Song-Fan. Hm. Und ich habe eine riesige 600-Song-lange Playlist mit tollen, tollen Cover-Songs zu Hause und liebe das, wenn Leute Songs covern. Deswegen ist es eh meine Sendung und es ist tatsächlich richtig schön und gemütlich gefilmt und mit dem im Hintergrund das Meer und dass sie da draußen, offensichtlich alle frierend, aber auf einem Sofa sitzen und zusammen in so einer Talkrunde sitzen und quatschen, strahlt eine Gemütlichkeit aus. Es ist tatsächlich auch ganz schön viel richtig gut daran.
Wir haben, glaube ich, noch nicht gesagt, dass es in Südafrika spielt.
Ach, ist doch egal, wo das spielt.
Nein, das sieht schön
doch
aus.
Ja, es sieht schön aus, das ist wichtig. Hm. Ist doch wurscht, wo es schön aussieht. Vielleicht haben die können mit dem Computer vermutlich eine schöne Eislandschaft hinten dran machen. Fakt ist, das sieht... und falscher Schnee. Es sieht schön aus, es ist gemütlich, ich kann Velgavi nicht leiden, aber grundsätzlich hat mir das mehr gefallen, als mir lieb war.
Mhm.
Und mein anderes Problem war, ist, dass mir auch Revolverheld mehr gefallen haben, als mir lieb war. Also ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie ein Problem mit Revolverheld. Das muss ich dazu sagen. Es ist nicht so, dass die uncoolste Band auf der Welt sind. Aber ich hatte die nicht so richtig auf dem Schirm und im Zuge von so einem Sing meinen Song werden natürlich deren größte Hits oder auch nicht ausschließlich. Aber sollten wir sagen, wobei kommen wir vielleicht gleich zu, wer welchen Song wie gecovert hat. Und
das wäre jetzt mir völlig erzähl.
Jedenfalls merkte ich, dass ich die Songs ganz gut finde und war dann kurz vom YouTube abgelenkt, weil ich nochmal dieses Heiratsantrag-Video gucken wollte. Und dann fiel mir auf, dass ich das eigentlich ganz gut finde, dass ich die Stimme von dem ganz gut finde, dass die Texte gar nicht so doof sind, wie man aus ich glaube, der Name ist sehr irreführend. Ich glaube, da schämen die sich inzwischen selber so ein bisschen für. Da wurde doch zwischendurch auch noch irgendwas aus seinem Solo-Album gecovert. Das war auch irgendwie ganz hübsch. Und dann saß ich da und dachte, ach, kick an. Das ist ja unangenehm jetzt, dass ich das ganz gut finde. Hattest du irgendeine Form von, und ich finde, dass Mark Foster das wirklich zauberhaft macht. Ich finde, es ist auch als Moderatorin und Interviewerin, wir reden kurz von mir, kann ich den Hut vor dem ziehen, weil er das ganz gut macht. Also
total.
Auch das Interviewen, oft ist Stars interviewen andere Stars nicht so gut, weil es manchmal man muss ein bisschen was können, um das zu machen, und der macht es gut.
Total. Ich glaube auch, wenn ich das abziehe, dass ich den auch knuffig finde. Ich finde, der für mich sowas Muppethaftes mit dieser Brille. Ich finde den niedlich, würde dem deswegen, glaube ich, auch Sachen verzeihen. Aber selbst wenn ich das abziehe, der macht das richtig gut. Der ist entspannt, der stellt...
Entspannt ist der wichtige Punkt daran. Der ist entspannt, tatsächlich.
Ja.
Der wirkt so, als auch wenn man weiß, dass es nicht so ist, aber als wenn die Fragen halbwegs natürlich aus dem rauskommen. Der ist lustig zwischendurch, der ist auch schlagfertig.
Und der ist auch konzentriert irgendwie, der ist da.
Ja,
auch.
Also und der macht sich auch über die Sache lustig, aber nicht so doll, nur so ein ganz bisschen. Er sagte ganz am Anfang mit Judy, das fand ich ganz ganz sportlich, dass sie es drin gelassen haben. Als er Judith Holofernes vorstellt, sagt er, Judith Holofernes bringt ein bisschen Niveau in die Bude.
Ja, klar,
denke ich auch. Aber das bedeutet, was bedeutet das für alle anderen Leute, die vor Ort sind? Stichwort Ray Garvey. Und er macht doch ganz am Anfang, meint er, er will jetzt so eigene Traditionen sich ausdenken, und zwar ein Selfie. Und dann machen die alle ein Selfie, was total egal und doof ist. Und das kommentiert er dann selber und meint, na, jetzt hat er richtig gut angefangen. Ich weiß nicht mehr, was genau er sagt. Aber jedenfalls war ich sehr in Love mit dem, mochte aber seine Performance nicht so gerne. Der hat doch dann, was hat er denn, wenn es um uns brennt? Was auch ein ganz schöner Song ist, von River White gecovert. Und es klang 1:1 wie ein Mark Foster Song, was, glaube ich, auch alle gesagt haben. Das war so ein bisschen, ja.
Wobei der natürlich, den habe ich ja auch, das, ja, stimmt alles, der sagt natürlich auch diese schlimmen Sätze, den hoffentlich jemand dann geschrieben hat, dieses, wirklich, das, wenn die auf dem Sofa sitzen, ihr seid wirklich eine der größten Bands, ihr füllt die ganz großen Arenen, so.
Ach, warum, ich meine, augenscheinlich füllen die, das hatte ich die auf dem Schirm, füllen die ganze
Arenen, warum? Aber Revolver hält es so ungefähr die berühmteste Band, also natürlich füllen die ganz großen, sind außer dir weiß das jeder, Band? Ja.
Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus mit der Musik.
Aber die waren mit allen Alben in den Top Ten.
Woher weißt du das?
Habe ich gehört, weiß nicht mehr.
Weißt du, dass ich noch verstörend fand? Ich muss einen Schritt zurückgehen. Als die Marian Gold, heißt der Marian Gold?
Ja.
Vorgestellt haben, den ich nun wirklich nicht kannte, außer als sie dann alte Videos von Alphaville gezeigt haben. Und dann wird er so vorgestellt mit, dass der auch immer noch auf den Bühnen dieser Welt unterwegs ist und singt. Und dann schneiden die auf so ein Konzert, wo der alte, inzwischen ein bisschen dickliche Marian Gold einfach sein 20-jähriges Playback singt von Forever Young. Du hörst so eine ganz glasklare Stimme von damals. Du siehst aber diesen Mann, der auch, wenn er spricht, nicht mehr die Stimme hat, denn die Stimme verändert sich. Und dann ist so, Forever Young, I wanna... Und das war alles wahnsinnig schlecht und unangenehm.
Wie bist du denn damit umgegangen mit dieser eigentlich unerträglichen Positivität dieser Sendung, dass die sich alle lieb haben? So sind wir doch nicht, sei ehrlich, so bist du sonst auch nicht.
Das ist mir nicht so sehr aufgefallen, wie mir das sonst auffällt. Ich habe auch ein bisschen Candy Crush gespielt währenddessen, aber irgendwann habe ich angefangen, die Interviews ein ganz bisschen vorzuspulen und nur ab und zu.
Aber es ist ja die Grundlage.
Ich könnte mir vorstellen, guck mal, je älter ich werde, ne? Und diverse Jahre Therapie, die ich ja tatsächlich mit Bravour abgeschlossen habe, um dieses
Diplom, ne?
Ja, um zu lernen, dass nicht immer alles nur Scheiße ist, sondern dass man auch kurz nochmal sich in die Position der anderen reinversetzt. Jetzt mal ohne Quatsch, denke ich, wohnen die da eigentlich alle zusammen im Haus über Wochen oder was? Ich glaube, die verbringen schon so eine Zeit miteinander und ich könnte mir vorstellen, dass einen das vielleicht wirklich so ein bisschen aneinander bindet und dass man vielleicht wirklich auf eine ganz andere Art aufgeregt ist als bei Konzerten und dann sich davon abhängig fühlt, dass der andere das vielleicht gut findet. Ich fürchte, dass einen das vielleicht wirklich zusammenschweißt und deswegen haben die sich alle so eklig lieb.
Da habe ich gar keinen Zweifel. Ich glaube auch, dass das für die toll ist und aufregend, dass die sich, und ich glaube, also Mary Rose sagt das ja auch ungefähr 100 Mal, wie sie sich freut, dass sie da eingeladen wurde, obwohl sie die...
Die passt überhaupt nicht da rein in die Gruppe.
Ja, aber deswegen ist die ja so
ich
super.
Ich weiß, aber ach, die ältere Dame.
Und ich glaube, die freuen sich da ehrlich und sind da ehrlich aufgeregt. Es ist nur, dass wir sonst ja diese Art Fernsehen, es hilft sehr, dass das nicht mehr Xavier Naidoo macht, weil der gibt natürlich noch so eine Extradosis.
Hatte der das? War der Mark Forster?
Drei Staffeln lang war der Mark Forster. Und das gibt dieser Positivität natürlich nochmal so eine esoterische Überlagerung, die es für mich unerträglich macht.
Ja. Insofern hast du auch recht, dass Ray Garvey, es gab glaube ich sogar so zwei Momente, wo ich ihn wirklich nicht gehasst habe, weil er dann einfach, der musste ja gleich am Anfang singen, hat es gehasst und dann fängt danach an zu saufen und sitzt dann tatsächlich oft mit breit auseinandergestellten Beinen rum und macht und schießt von hinten, wenn es zu positiv wird. Das ist schon nicht so schlecht.
Ich muss jetzt nochmal was ganz Überraschendes sagen.
Du findest ihn sexy.
Hast du seinen Pullover gesehen, den der anhat?
Ja, den fand ich ganz gut.
Ja, der war super. Der Pullover
ja,
war super.
Ja, aber wir müssen jetzt damit aufhören. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich habe eine grundsätzliche Meinung über Ray Garvey, auf die ich stolz bin.
Und die sich auf seinen Pullover überträgt.
Die mir wichtig ist. Nein, wir dürfen dann... Okay. Ich fand auch die Performance gar nicht so schlecht. Der geht mir einfach nur per se so furchtbar auf den Sack, dass ich nicht zulassen kann. Da hört eben auch meine Therapie auf. Ich kann nicht zulassen, dass ich den sympathisch finde. Und ich glaube trotzdem, dass der, weißt du, was ich auch verstörend fand? Leslie Clio, die ist mir, ich kenne die gar nicht. Ich kenne nur ihren Song Kuttner Kerles. Und wie sage ich das jetzt, ohne zu viel? Was ein bisschen verwirrend für mich ist, ist, dass ich mindestens 3 Männer kenne, die Leslie Clio auch kennen.
Ja.
Und das war komisch für mich beim Sehen. Ende der Geschichte.
Ich fand, also ich mag, dass das eine Musiksendung ist.
Ich möchte dir die Namen der Männer mit dem Mund zuflüstern, damit du weißt, wen ich meine.
Mach sie hinterher. Ja, habe ich mir gedacht.
Aber weißt du, wer noch? Warte.
Habe ich mir auch gedacht.
Und den dritten kennst du, glaube ich, nicht. Ich sag trotzdem.
Tja, das ist jetzt mit dem Lippenlesen
schwierig. Das ist jetzt schwierig, zumal du den auch nicht kennst. Aber das, ach so, okay. Entschuldigung, aber das sind die kleinen Sachen, die mich, die machen, dass ich mich unterhalten fühle bei sowas.
Judo Holofernes. Ist ohnehin toll.
Nicht zu verwechseln mit Karate, Judo Holofernes.
Entschuldigung, ich mochte die schon am Anfang, als alle anderen die großen Pathos-Sätze gesagt haben, dass sie einfach gesagt hat, ich finde wenig lustiger, als andere Leute Musik zu singen. Was so eine angenehme, unpathetische Art. Ich finde das lustig, das war schön.
Die ist ja eh ganz toll.
Ich finde, die hat wirklich schlecht gesungen.
Ja.
Aber die hat, wie heißt der Song mit dem Heiratsantrag?
Ja, der ist so
schön. Ich mach das Licht für dich.
Ich lass für dich das Licht an. Oh, das ist so schön.
Und sie hat das ganz toll, sie hat da ihren eigenen Text drauf gemacht auf persönliche Dinge, die sie macht für ihren Freund oder machen würde.
Wie Homeland, die ganze alle Staffeln Homeland gucken. Das muss Liebe sein.
Es ist ganz, ganz, ganz zauberhaft.
Die hat ja dann auch gewonnen.
Ja, wobei was ich ein bisschen rätsel davon, weil sie hat wirklich nicht so gut gesungen.
Na gut, aber sie hat auch überhaupt gar keinen Orchester hinter sich. Sie stand ja, was auch so niedlich war, mit der kleinsten Ukulele der Welt da vorne und hat das sehr, hatte fast was A Cappelleriges. Es war ein bisschen underwhelming. Ich dachte selber so, ach, oh.
ich fand, aber es war so niedlich. Ich fand, das passte zu ihrer Stimme gar nicht.
Aber sie war auch ganz heiser. Sie hat beim Sprechen klang die schon heiser. Vielleicht deswegen. Vielleicht war die Stimme kaputt. Und die Marie Rose hat ja auch gesagt, man weiß ja nicht, wie das dann später im Fernsehen klingt. Vielleicht. Aber ich fand das auch ganz schön niedlich.
Die Marie Rose war auch ganz toll.
Und das war ein bisschen lustig, weil die hat Spinner gesungen und das war ein guter, die hat sich einen guten Song ausgesucht.
Die hat auch den schönen Satz gesagt, sie hat sich vorgenommen, eine schrille Alte zu werden und sie wäre jetzt alt und jetzt wäre sie auch, wollte sie auch schrill
sein. Ja, wobei das finde ich schon wieder uncool. Ich finde, man ist entweder eine schrille Alte oder nicht, aber das ist wie wenn jemand sagt, mit mir kann man Pferde stehlen. Nee, Leute, die das über sich selber sagen, sind es oft nicht.
Ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Wasser in den Augen bei dieser Heiratsantrag-Geschichte, obwohl ich die kannte. Ja. Ich habe heute Morgen das Video nochmal geguckt, ich hatte wieder Wasser in den Augen.
Ja, es ist furchtbar. Ich habe das doch gestern auch getwittert, man will auch nicht. Ich kannte das Video auch schon und dann habe ich gestern gedacht, ach stimmt, das Video, ich guck's mir nochmal an. Hatte auch Wasser in den Augen.
Es ist ekelig.
Ja, aber es ist halt auch ein ganz schönes Lied, wobei ich viele Menschen kenne, die das doof finden. Aber das ist wahrscheinlich das Problem von Robert Wald.
Ja, das nervt halt auch. Man will das auch nicht gut finden und dafür läuft es dann auch doch zu oft.
Aber das ist schon auch eine schöne Stimme. Der hat auch eine gute Stimme.
Die Stimme ist das Tollste. Ja? Ich glaube, ohne die Stimme.
Ich finde auch die Texte nicht so schlecht. Es gibt wirklich eine Menge schlechter Texte in Deutschland.
Meine größte Beschwerde ist, dass das der eine Song, den ich liebe von Revolver Held, den hat niemand gecovert. Das ist völlig unglaublich. Welche? Freunde bleiben. Scheiß auf Freunde bleiben.
Singen wir an.
Nein.
Doch, es könnte unser Song werden.
Nee, das hat gar nichts mit uns zu tun.
Unser Song ist bis jetzt der andere, wo das so falsch, das macht mich wahnsinnig seit.
Mit dem Sofa?
Nee, ach, der Sofa-Song ist auch toll, das ist auch unser Song. Nein, der von Jupiter Jones, wo der statt was ist nochmal der falsche Teil daran? Ich muss immer an dich denken, wenn ich den höre.
Nichts bleibt außer dir.
Stille hier wohnt.
Anstatt dir.
Anstatt dir, aber es müsste heißen anstatt deiner.
Oder so.
Habe ich mal gegoogelt, war richtig sicher, waren wir uns auch nicht, was es richtig heißt. Wie kommen wir darauf? Ach so, da muss ich mal nicht denken. Freunde
Scheiß
bleiben.
Auf Freunde bleiben. Geiler Song, Trennung nach einem Jahr und die Frau verlässt ihn und sagt, na ja, aber wir sehen uns ja bald wieder, wir können ja Kontakt mit telefonieren und er brüllt ihr dann entgegen, Scheiß auf Freunde bleiben. Und das ist es ist ein geiler Song, ich mag den sehr und ich kann nicht glauben, dass den niemand gecovert hat. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Mary Rose ihn dann wenigstens am Ende singt, was ein bisschen überraschend wäre.
Aber Spinner war auch toll. Ja. Ich muss dazu sagen, dass mich keine Coverversion richtig gekriegt hat. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich war vollkommen bereit dafür. ich fand am besten tatsächlich Leslie Clio, weil also der Song war mir egal und es hat mich auch nicht berührt, aber die Art, die hat das, was sie auch vorher schon gesagt hat, so James Bondig gemacht und es hat genauso funktioniert. Es klang wie ein verdammter James Bond Song und er hat mich überhaupt nicht berührt, weder der Song noch die Art, wie sie es gemacht hat, aber es klang gut.
Ja, mich hat er auch ein bisschen berührt, aber klang super. Es gibt, das ist leider jetzt, aber wie peinlich kann es jetzt schon sein, wenn ich jetzt zugebe, was die eine frühere Sing meinen Song Liebe von mir Daniel Wirz, sagt er dir was?
Ja, irgendwas.
So ein bärtiger, tätowierter...
das ist überraschend, Stefan.
Punk-Typ.
Ja.
Punkrock möchte gern. Punkrock. Der hat von Pur, also Hartmut Engler war da und dann hat der gecovert, wenn sie diesen Tango hört.
Ja.
Was, da kann man auch nicht zu stehen, den Song zu singen. Aber ich war da damals, ich mochte damals googeln. Mochte ich Pur.
Ja.
Und Daniel Wirz hat den so geil gecovert. Und es ist jetzt ein bisschen traurig, weil er jetzt singt dann anscheinend auf jedem Konzert und es ist jetzt so ein bisschen abgenudelt. Und
ja.
Ich muss mir das mal,
das gibt's doch bestimmt irgendwo auf YouTube. Ach so, nee, oder in der Mediathek einfach.
Ja, weiß ich gar nicht. Die sind da ziemlich gut, das dann wieder zu verstecken. Aber ja. Das war meine frühere Sing meinen Song erfahren. Da war jetzt so intensiv,
nö,
wie wenn sie diesen Tango hört, war da jetzt diesmal nichts.
Dabei hätte es sein können, finde ich. Ich mochte dieser Lass uns gehen Song. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auf dem Schirm hatte. Der erste, den Ray Garvey gecovert hat, den fand ich auch ganz gut. Also im Original, wo ich sagte, auch ganz gutes Lied. Und wenn der Ray Garvey hat den leider, weil er mit dem Deutsch das nicht so drauf hat, hat er den auf Englisch und auch noch umgetextet. Und auf einmal waren Sachen mit Angels und so. Und dann dachte ich, ich kenne das Original nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mit Wings of Angels und Faith und bla, dass der Johannes Strate den Song nicht so geschrieben hat.
Was ich super fand, ist, ach so, das hat er aber lang und breit erklärt, ne? dass er ihm das nicht übel nimmt, dass er einen englischen Text geschrieben
hat.
Ja,
aber du weißt schon, ich muss dem Ray Garvey muss ich nach wie vor Sachen übel nehmen.
Was ich total niedlich fand, wenn der Deutsch singt, Ray Garvey, was er ja sonst nicht tut, singt er mit viel stärkerem Akzent, als wenn er spricht.
Ja, und sehr zwar, verwirrend. Ja, und ich hatte auch das, ja, Ende. Der Pullover war gut.
Ja, war ein guter Pullover. Können wir uns darauf einigen, dass Ray Garveys Pullover gut war?
Der Pullover war gut und du hast recht, so ein bisschen Stänkerei in all dem, das ist wunderschön und eine große Ehre, das schadet gar nichts. Aber das fällt mir schwer, das anzunehmen, weil ich, wenn ich auf eine Sache bestehen muss, ist, dass der ein Idiot ist.
Okay, ich bin da leidenschaftslos genug, um zu sagen, können wir uns darauf einigen.
Ja. Okay, cool. Wir können uns auch darauf einigen, dass ich das besser fand, als ich dachte und vielleicht mir das nochmal angucken würde sogar. Ich auch wegen Coversongs liebe und so.
Und weil du Mark Forster
cool findest. Ich finde den wirklich ganz zauberhaft. Ich möchte den mal treffen und dem mit so einem Kopfnuss, wie heißt das? Ich will den so unter meine Arme, unter meinen Achseln einklemmen und dann die Haare strubbeln. Sowas Amerikanisches.
Der hat wahrscheinlich keine Haare. Also es gibt bestimmt einen Grund, warum
dann
der dauernd einen
Käppi
trägt.
Dann will ich dem die Mütze strubbeln.
Es gibt keine Fotos von dem ohne Käppi.
Und in meiner Vorstellung ist der auch so klein, dass der richtig gut unter meine Achsel passen würde. Und dann könnte ich den so strubbeln. Wie heißt das denn? Heißt das strubbeln? Kopfnuss ist was? Kopfnuss ist, wenn man sich haut mit der Faust, ne? Auch cool.
Das würde es vermutlich
werden. Das könnte ich ja bei Ray Garvey machen. Dem Ray Garvey würde ich mit der Faust hauen und den Mark Forster, den würde ich so strubbeln. Oh, ich möchte den Mark Forster strubbeln.
Sollen wir das Vox mal vorschlagen, dass das Konzept super ist? Es bräuchte aber irgendjemand, der in jeder Folge die richtigen
Ray
Leute
Garvey
haut.
Ja. Ray Garvey haut. Punkt.
Ja, aber bei, okay.
Naja, wer sind jetzt da die richtigen Leute?
Ja, in dem Fall. Ja, Mark Forster könnte man auch ein bisschen hauen. Das schadet ja nichts.
Ach, der ist so süß. So, gut, haben wir alles. Oh, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Es wurde kurz über die Bachelorarbeit oder Abschlussarbeit oder irgendwas von Johannes Strate gesprochen. Und ich fand das total interessant. Ich hätte die wahnsinnig gern gelesen. Ich habe leider irgendwas mit die Eigenwahrnehmung von Popmusikern versus deren Wahrnehmung in den Medien. Fand ich, klang total interessant. Hätte ich gern gelesen, aber darum ging es ja nicht.
Sollen wir meinen Anrufbeantworter abhören?
Oh Gott, ich bin Anrufbeantworter ganz vergessen. Wir haben noch so viel vor, wir müssen auch noch zu den Kirschblüten gleich.
Oh fuck. Ja. Na komm, Anrufbeantworter kurz.
Ja. Los, Anrufbeantworter.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Hallo Sarah und Stefan, hier ist Paula. Ich wollte mich nur kurz bei euch bedanken, dass ihr diese ganzen Trash-Sendungen guckt und ich mir die nicht anschauen muss, weil ihr die in eurer Sendung so lange bespricht. Also ich konnte mir jetzt Dschungelcamp, Bachelor und Germany's Next Topmodel sparen und hatte viel mehr Zeit, andere Serien zu gucken. Also vielen Dank nochmal. Tschüss.
Gerne. Tschüss.
Hallo, hier ist der Robin. Ich möchte auch gar nicht so viel irre viel labern, glaube ich. Also ihr macht mir den Weg von der Arbeit und zurück immer zu einem Erlebnis, weil ich euch mittlerweile rauf und runter höre, von Staffel 1 bis mittlerweile 3,5. Und ich glaube, ich kenne so gut wie alles, was ihr sagt, mittlerweile auswendig, was ziemlich armselig ist.
Ach, na ja.
Aber das sollte ich nicht vergessen, weil ich möchte einfach nur sagen, danke für die schönen Stunden und macht weiter so. Schönen Tag noch.
Tschüssi.
Danke.
Ja, hallo, hier ist Chris. Aus der Schweiz, Deutschland, wie ihr so schön bemerkt habt. Und ich finde euch ganz toll. Auch dich, Sarah. Macht weiter.
Wie was? Auch dich, Sarah?
Hey, hier ist nochmal Wolfgang aus der Brücken. Ich hatte angeregt, mal so alte deutsche Serien zu besprechen.
Oh, Wolfgang.
Woraufhin ihr fast eine halbe Stunde nur über Ich heirate eine Familie gequatscht habt. Ganz toll. Super klasse. Und noch ein Funfact? Okay. Ihr habt euch gefragt, wie die Nackerte da in Minute 17 in der ersten Folge von Ich heirate eine Familie heißt. Das ist die Angela van Moll und die ist die Ex von Wolfram Kunz. Okay.
Ich habe mich das nicht gefragt.
Weiter so und habe ich schon gesagt, danke für Please Like Me? Nö. Danke, danke, danke.
Ja, na ja. Ja, hallo, hier ist Jason Lenz aus Himmelpforten und ich wollte nur sagen, dass eure Sendung einfach der Hammer ist und ich die Witze von Stefan einfach hart feiere.
So.
Hm. Ach, guck mal, dein Fan hat
einen. Der Rufen von Bad Banks heißt Gabriel Fenger, nicht Fenger.
Was? Das hatten wir doch nachgeguckt.
Jason nochmal. Ich habe noch einen Serienvorschlag. Warum guckt ihr nicht mal die Netflix-Serie Haus des Geldes? Meiner Meinung nach, ich finde sie richtig geil. Ich will mal eure Meinung in dem Podcast hören.
Oh Gott, der Jason ist ja niedlich. Der Jason ist mein neuer Lieblingsfan, auch wenn der dich gut findet.
Das ist mein Lieblingsfan.
Ja, aber wie niedlich der ist. Der klingt, als wäre er 12.
Jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr unser Lieblingsfan.
Der war sowieso nur dein Fan.
Ach ja, stimmt.
Aber vielleicht ist der ganz jung. Haus Jason, ruf nochmal an und sag, wie alt du bist.
Schreib dir das mal auf.
Nein, das klingt wie was, was ich nicht hören sehen aber, will.
Naja,
ich habe in der Zwischenzeit ein Bart gemalt.
Wir hatten uns wirklich gefragt, ob diese Nackerte irgendwie verwandt ist, glaube ich, mit dem Produzenten oder irgendwem. Aber
ich habe mich das nicht gefragt, du und Jochen vielleicht. Ich habe die einfach nur gefeiert wegen der Brüste.
Wir sind völlig davon weg, dass Leute uns kritisieren sollen, ne? Finde ich auch.
Ich weiß nicht, aber eigentlich war der Plan, die Aufgabe für diese Woche war, unter starkem Drogeneinfluss anzurufen.
War das nicht letzte Woche?
Ich hatte mir, glaube ich, gewünscht, dass das immer so ist.
Mann, ich für diese Woche Dermatologen, ich bin auch durcheinander.
Oh, naja, es ruft die Leute machen eh nicht, was wir sagen. Das ist ja zusätzlich noch ärgerlich. Dermatologen wären mir schon wichtig gewesen. Die kleinen Pusteln in meinem Gesicht sind klein und gelb, so als könnten jederzeit. Warte, wo? Hier.
An einer.
Da. Ganz klein, wie ganz kleine Pickelchen.
Gelb?
Na, oder weiß. Na, das ist gefüllt.
Rot. Die sind nicht gefüllt.
Doch, mit Talg. Naja, Teig ist nochmal eine andere Geschichte als Eiter. Eiter wäre fies. Ich glaube, das ist
Was ist der Unterschied zwischen... Ach so, nee, ich weiß, naja. Ich weiß es selber. Ich will, ja.
Hast du selber gemerkt
Habe ich selber gemerkt.
Ja. Ich wollte irgendwas auf irgendwas zurückkommen,
Teig ist ein gutes worüber Wort.
Wir... Oh, jetzt, ich habe einen Stift in der Hand und hätte mir Notizen machen können. Stattdessen habe ich einen Vollbart gemalt. Ich wollte irgendwas sagen. Irgendwas zu letzte Woche, was dann, über was da haben die Menschen im Anrufbeantworter gesprochen.
Heirate eine Familie.
Nee.
Meine guten Witze.
Nee.
Auf der Arbeit gehört.
Warte, wir waren aber. Jetzt hatte ich es fast bei Auf der Arbeit gehört. Ach, ich weiß es nicht mehr. Mist.
Sollen wir es nochmal hören?
Nee. Was war das denn? Ach, egal. Hausaufgaben. Es war irgendwas Wichtiges. Ich fand es total wichtig, dass wir darüber sprechen. Wir müssen doch auch mal die Zeit nehmen, um nachzudenken. Trink du was, ich denke kurz nach.
Ich möchte bitte jetzt immer zum Trinken, sondern aus einer Dose mit einem Strohhalm haben.
Das sieht so affektiert aus. Stefan.
Aber es klingt super, es war jetzt auch die richtige Stelle.
Oh, es klingt richtig gut. Ja, weiß ich nicht, dann lass uns halt die Hausaufgabe machen.
Willst du anfangen?
Ja, dann kann ich schon früher gehen dann und einen rauchen, während du deine Hausaufgabe machst. Du hast mir der autistische Gärtner auf TLC gegeben, weil... Ich gerne gärtnere.
Genau.
Es ist ein bisschen lustig, weil ich jetzt ja tatsächlich die letzten 3-4 Tage auf meinem Landgut in Brandenburg war und gegärtnert habe, wie bescheuert, und das da auch gesehen habe. Das war wirklich ein bisschen toll. Der autistische Gärtner ist eine Doku-Sendung aus, ich habe kein Wikipedia gemacht, aus England. Ich sag mal England.
Ich glaube ja.
Ob das BBC oder Channel 4 oder was auch immer ist, weiß ich ja nicht. Und es ist im Grunde genau das. Eine Gärtnersendung, nur dass der Hauptgärtner autistisch ist. Der heißt Alan, ist toll, hat rote Haare, rote Fingernägel, die wundertolle, schiefe englische Zähne, so wie man sich die vorstellt und wie man die möchte. Und ist Autist und hat sich eine Runde, das ist das Einzige, was ich gleich am Anfang sagen muss, ich bin nicht so sicher, ob ich den Titel geil finde. Ich weiß gar nicht warum, aus so politischer Korrektness muss man tatsächlich Alan, der autistische Gärtner, andererseits genau das ist es, der ist Gärtner, der ist autistisch, sag du mal als PC Beauftragter. Ist es nicht ein bisschen weird? Würde man doch auch nicht der schwarze Gärtner oder der
Aber es kommt ja so, der schwule Gärtner.
Schwule Gärtner.
Es kommt so ein bisschen drauf an, wie sie es dann machen.
Ja, die machen es fantastisch. Es ist leider, glaube ich, die erste Hausaufgabe meines Lebens, die ich richtig gut finde. Oh. Ja, vollkommen unironisch. Das ist ein Unfall. Und deswegen hadere ich so mit diesem Namen, weil ich fasse es mal zusammen. Es ist tatsächlich Alan, der ist autistisch. Es geht ganz klassisch wie Gartensendungen, die man kennt. Da ist ein Garten, der ist nicht schön. Der wird schön gemacht. Punkt. Kennt man so. Und Alan hat aber so ein Team sich selber zusammengesucht aus noch mehr autistischen Gärtnern. Im Grunde ist es ein Haufen autistischer Gärtner. Fünf Leute, die tatsächlich sich auch noch nicht kennen, die hat er sich aus allen Ecken Englands, was weiß ich, zusammengeklaubt. Und die machen als Team mit Alan als so ein bisschen Teamchef zusammen Gärten schön. Und das sind alles verschiedene Formen von Autismus, Asperger und so weiter und so fort, haben die in verschiedenen Stadien und haben aber alle so ein Herz für Garten auf verschiedene Arten, auf so mathematische Arten, und der eine kennt sich gut aus mit, besonders gut aus mit Pflanzen, dem könntest du tatsächlich, der kennt einfach alle Pflanzen und wie die gepflanzt werden müssen, was weiß ich. Und die bilden zusammen ein Team, da ist so eine kleine niedliche englische Familie, die haben 3000 Pfund. Für diese 3000 Pfund machen die ihren Hinterhofgarten, der tatsächlich ein bisschen old ist, neu, und es ist jetzt komplett egal, was sie machen, aber es ist so unglaublich rührend, weil dadurch, dass die alle irgendeine Form von Autismus haben, kommst du nicht in diese Verlegenheit, dass jemand so tut, als wenn, dass jemand sich vor der Kamera so ein bisschen versucht darzustellen, sondern im Gegenteil, die Hälfte von denen ist tatsächlich allein durch die Anwesenheit der Kameras überfordert, was die auch zeigen. Also die müssen mehrere Anläufe nehmen, weil die nicht wissen, wie sie es sagen wollen, und das filmen die alles mit. Und überhaupt sind all diese Gärtnerleins natürlich aufgrund von Autismus überfordert von allem Möglichen, von Sachen, die aber relevant sind, zum Beispiel Soziales. Im Allgemeinen, soziale Kompetenz fällt denen schwer. Die sind da aber in einer Gruppe, in der sie sein müssen. Teamarbeit, überhaupt nicht deren Ding. Jeder von denen ist besonders gut in seinem eigenen Fach, in seiner eigenen Sache. Und die werden, das ist dann auch ganz niedlich, denen werden so verschiedene Ecken des Gartens zugeteilt. Mhm. Die eine Frau ist zuständig für so ein ganz süß, ein Tierhotel, so ein Insekt. Das ist im Grunde wie so ein Hochhaus aus Holz, wo unten Frösche wohnen, weiter oben Bienen und Insekten und ganz oben Vögel und so weiter und so fort. Das ist so ihr Ding. Die hat sich das ausgedacht, die kriegen dann professionelle Hilfe von jemand, der das bauen kann. Mhm. Aber das ist ihre Ecke und ihre Idee, und jemand anders möchte gerne, baut irgendwie einen, so heißt die Folge auch, einen schlafenden Riesen, also einfach so ein Erdhügel, der aussieht wie ein Riese, der auf der Seite liegt, da wird Gras drüber gemacht, das ist dessen Ding. Der andere muss eine Matrixbepflanzung zu vornehmen, das ist ganz toll, da habe ich was gelernt. Matrixbepflanzung, genau mein Ding ist, etwas anzupflanzen, so dass es total natürlich aussieht, wie diese Prager Hängungen bei Bilderrahmen, einfach so Sachen, als wären die, also im Grunde geordnetes Chaos oder eigentlich nur Chaos, was aber durch die Anlegung nicht mehr chaotisch ist, sondern, wie heißt das, wenn man, du kannst ja Chaos nicht konzipieren. Oder kann man vielleicht dann doch. Naja, Chaos wäre ja eigentlich Sachen, etwas hinzuwerfen und so, wie es gefallen ist. So, das kannst du bei Bilderrahmen und bei Pflanzen nicht.
Aber es wird natürlich.
Genau. Und das fällt dem einen aber natürlich nicht besonders schwer, das so ganz natürlich zu machen, weshalb der Stunden, wenn nicht sogar Tage, damit beschäftigt ist, die Pflanzen so hinzustellen, dass die super natürlich aussehen. Sprich, jeder hat eine Ecke, am Ende ist der Garten wunderschön. Was noch besonders ist, ist, dass die sowohl diese einzelnen Gärtner und ihre Form von Autismus vorstellen und auch ihr Zuhause, wo die mit ihren Eltern, die Mama sagt, die ist wahnsinnig gerne im Garten, aber wenn ihr Sohn sagt, dass das nicht gepflanzt wird, dann darf sie das auch nicht, weil das für ihn nicht klar geht. Und die stellen eben auch einfach tatsächlich das Prinzip Autismus vor. Womit hast du als Mensch Probleme? Was fällt dir schwer? Und das machen die aber ganz authentisch und ganz organisch, und es ist unfassbar rührend und glaubhaft. Und
klingt so unwahrscheinlich, dass das gelingt, weil theoretisch, also es klingt wie so eine sehr verkopfte...
Ist es null, einfach weil die dem Raum lassen. Du kriegst tatsächlich, der eine kriegt es einfach nicht hin, in die Kamera zu sagen, was er sagen will, weil er das erstmal ordnen muss für sich, weil er von der Kamera überfordert ist. Eben am Anfang, die müssen dann Sachen auch ganz alleine machen. Die machen es auf eine ganz schlaue Art. Die müssen irgendwie so einen Kreis zeichnen auf dem Boden und machen das, weil die es drauf haben. Und Alan versucht auch nicht die ganze Zeit dabei zu sein, damit die lernen, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, und es ist unglaublich rührend. Es geht ganz schnell vorbei. Der Garten ist okay. Das ist jetzt, ich fand den jetzt nicht so, ich hatte keinen Gartenneid. Ich saß auf meinem Sofa, glotzte auf meinen eigenen Garten und dachte, naja, das ist ganz hübsch, was ihr gemacht habt. Meins ist schöner. Aber die Umsetzung ist toll. Ich war wirklich richtig gerührt.
Ist es denn eher so eine Art Beschäftigungsmaßnahme für die Autisten, oder ist es,
dass man tatsächlich... Nee, die sind professionelle Gärtner auf irgendeine Art und Weise.
Und man kriegt auch was mit, dass die Dinge besonders gut können, weil sie
Ja, ich meine, unterm Strich geht es nur um Gärtnern. Wie, weißt du, was ich meine? Man kann nicht so richtig ein Gefühl dafür kriegen, dass sie was besonders gut können, weil es dann doch nur hier pflanzen, hier umgraben.
Es ist jetzt nicht wie bei so Autisten. Es gibt ja so Autisten, die so als Tierflüsterer ganz besonders toll sind, weil sie so eine ganz andere Beziehung zu Tieren aufbauen als Nicht-Autisten das können. Ja. Das ist bei Pflanzen vielleicht dann eher
nicht gut zu filmen.
Genau.
Ja, es kann sehr gut sein, dass das so ist. Das sieht man aber nicht. Aber es ist eine richtig gute Mischung aus. Mhm. Es ist unfassbar unprätentiös. Ich glaube, dass das der britische Teil ist. Tatsächlich. Mhm. Ich habe zwischendurch überlegt, wäre das genauso geil, wenn das amerikanisch wäre. Und ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Es ist eine richtig gute Mischung aus, wir klären auf über Autismus, wir zeigen da 5 niedliche Menschen. Ich nehme an, dass das ist ja die erste Folge gewesen, die da lief. Und es gab, glaube ich, auch nicht mehr. Oder ich habe schon wieder irgendwas falsch gemacht.
In Deutschland gab es, glaube ich, noch nicht mehr.
Das genau, ja.
Mittwochs auf TLC, ich glaube 2021, 2015.
Genau, es gab nicht mehr zu sehen für mich. Und genau, ich glaube, dass diese 5 autistischen Gärtner treffen sich da auch zum ersten Mal. Ich glaube und hoffe, dass sie nicht durch noch mehr autistische Gärtner ausgetauscht werden, sondern dass die dann auch lernen miteinander. Und das ist auch niedlich zu sehen, wie die miteinander reden und wie dadurch, dass sie eben, dass keiner so tut, als wäre etwas anderes. Weil das, glaube ich, überhaupt nicht in deren Bereich, dass es nicht im Bereich des Möglichen ist, aber das ist nicht im Bereich des Interessanten für die. Mhm. Die sind einfach tatsächlich, es ist so zauberhaft zu sehen, wie die miteinander agieren, wie die auch höflich sind miteinander, wie die sich Komplimente geben und sagen, das hast du richtig schön gemacht, wie die sich am Ende, als dieses Tierhotel fertig ist diese Frau, die sich das ausgedacht hat, richtig sichtlich gerührt und bedankt sich bei den Handwerkern, die das gebaut haben, ganz doll und meint, sie hätte noch nie gesehen, dass jemand eine Idee von ihr so umgesetzt hätte und die so ernst nimmt und ist richtig gerührt und du glaubst ja jedes Wort, weil warum sollte sie so tun, als wenn? Das ist wirklich eine tolle Sendung. Ich möchte davon gerne mehr sehen und war geflasht. Du guckst ja, wobei ich weiß nicht, vielleicht auch mal. Vielleicht müssen Sie es auch angucken. Das Konzept ist wirklich toll. Ich bin immer noch nicht sicher mit dem Namen. Ich meine, es sagt alles, worum es geht und trotzdem fühlt es sich irgendwie falsch an.
Wir sind ja so ein Fernsehpodcast. Darf ich völlig außer der Reihe, weil es so toll ist, einen Artikel empfehlen an dieser Stelle, der dazu passt. Bei Zeit Online gerade erschienen, es gibt so einen Vater und seinen autistischen Sohn, ich glaube ein Teenager ist der inzwischen, und die suchen, der will Fan vom Fußballverein werden. Und der autistische Sohn sagt, naja, ich möchte gern Fußballfan sein, aber ich kann mich ja gar nicht entscheiden für einen Verein, ohne alle Vereine gesehen zu haben. Und der reist jetzt mit seinem Vater um die Welt und die gucken sich all diese Vereine an, damit er am Ende irgendwie entscheiden kann, welches ist der Verein, von dem er Fan sein kann. Und es ist ganz, 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 ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber googeln Zeit Online, Autismus, findet man das ganz, ganz, ganz zauberhaft und rührend und was toll daran ist, auch was manchmal schwierig daran ist, ich glaube, es ist jetzt gar nicht rosarot gemalt, aber wahnsinnig herzergreifende Geschichte.
Ja, klingt toll. Klingt auch genau nach dem Prinzip von Autismus. Es ist ja nicht so, dass man nichts fühlt, aber zu wissen, dass man alle Fakten erstmal sehen muss, um dann eine emotionale Verbindung eventuell aufbauen zu können, ist so toll.
Ja. Der hat auch ganz viele andere Regeln, aber einfach lesen.
Ja. Oder einfach angucken. Ellen, der autistische Gärtner auf TLC, schon wieder vergessen, wann. Mittwochs, egal, kann man online. Ich habe es online nachgeguckt. Wer hat denn TLC, bitteschön. Mir hat das gut gefallen. Vielleicht die beste Hausaufgabe, die ich je hatte. Gut. Ja, ich habe komplett vergessen, was ich dir als Hausaufgabe gegeben habe. Du könntest Street Philosophy. Oder Philosophie? Ich glaube Philosophy.
Ich weiß es jetzt
auch. Ja, ich fand es schon schwer, es auszusprechen.
Sarah.
Ja.
Stell dir vor, eine Sendung, die sich jede Woche ein Thema gibt und du hast einen Moderator und der sagt so, ich versuche was rauszufinden über dieses Thema und gehe da durch Berlin an verschiedene Orte und frag Leute, die sich in irgendeiner Weise damit auskennen.
Bambule. ZDF Neo. Wolltest du das wirklich gerade sagen?
Ja, oder Street Philosophy. Der Unterschied ist, es ist in Schwarz-Weiß, wenn es Street Philosophy heißt.
Die ganze Sendung ist in Schwarz-Weiß?
Die ganze Sendung ist in Schwarz-Weiß.
Och, bitte. Ja. Ist das affig? Oder ist es gut?
Nee, es ist affig.
Okay.
Also die Folge.
Der Unterschied ist auch, dass ich nicht dabei bin.
Genau, sondern ein Jonas Boslett, der dann nur Jonas heißt. Die Folge, die ich gesehen habe, lief jetzt auf Arte Samstagabend. Das war eine alte. Inzwischen macht Jonas das abwechselnd mit Ronja von Rönne. Die war in dieser Folge Gesprächspartner und Gast. Thema war Zweifel. Das Konzept habe ich wirklich im Grunde gerade erklärt. Also das ist eine halbe Stunde lang. Er sagt so, er spielt oder ist, keine Ahnung, nicht besonders schlau.
Und ich würde sagen, er sagt, er spielt dann.
Ja, Und das ist aber, also insofern ist es tatsächlich Konzept, weil er trifft dann einfach Leute und lässt sich von denen was erklären und stellt im Zweifel irgendwie auch dumme Fragen, die, glaube ich, auch dumm sein dürfen. Das hat mich nur schon, da bin ich jetzt schon ein bisschen bei der Bewertung. Ich glaube, sie hat nicht so dumm sein müssen. Sie hätten auch einfach auf den Punkt formuliert sein können.
Nenn mal ein Beispiel. Was ist denn eine dumme Frage?
Es war jetzt eher eine Frage, wie er das formuliert. Ich muss mal gucken, ob ich wirklich ein Beispiel aufgeschrieben habe. Komme ich gleich drauf zurück. Ich habe bestimmt irgendwas. Es ist einfach so, also das Thema war Zweifel und das Ganze will halt so auch so ein bisschen Philosophie erklären. Wann ist Zweifel gut? Was ist Zweifel überhaupt? Sollten wir zweifeln? Wir vielleicht zu viel? Können wir überhaupt irgendwas glauben? Woher wissen wir, was die Wahrheit ist? Das ist so die große philosophische Idee. In Wahrheit geht es dann um alles, was irgendwie Zweifel ist. Also wirklich diese große Frage, woher wissen wir überhaupt was? Was ist Wissen eigentlich? Können wir uns darauf vertrauen, dass es irgendwas da draußen gibt, was real ist? Sind wir nur in einer Matrix? Sind wir irgendwo angeschlossen und sie hat uns alles irgendwas vorgespielt? Es ist aber munter gemischt mit allem. Also auch, ach, ich bin jetzt Ende 20, muss mir mal überlegen, was ich mit meinem Leben mache. Da zweifle ich ja auch ganz schön. Und es ist im Grunde so ein bisschen wie ein Gespräch, wenn du mit so Leuten zusammensitzt, was irgendwie auch ganz nett ist und es gab vielleicht auch irgendwie viel zu trinken und dann kommt man so ins Philosophieren und jeder hat irgendwas beizutragen. Und das sind, glaube ich, Gespräche, die ganz nett sind, aber an die man sich nicht unbedingt am nächsten Tag erinnern muss, weil einfach auch jeder irgendwas durcheinander geredet hat. Und ohne das Durcheinanderreden ist das, finde ich, auf so einem Niveau. Also er trifft als erstes Ronja von Rönne. Warum auch immer, weil Ronja von Rönne, anders als man vielleicht denkt, sehr an sich zweifelt, wobei sie es inzwischen auch sehr, sehr häufig schon erzählt. Kennst du Ronja von Rönne?
Ja.
Und da trifft sie fahren Tretboot rund um die Insel der Jugend in Treptow.
Ach, ich liebe die Insel der Jugend.
Und Ronja von Rönne sagt völlig zu Recht, man sieht nicht cool aus, wenn man Tretboot fährt. Man weiß auch nicht, warum die Tretboot fahren. Aber sie sagt, man sieht nicht gut. Und dann fällt ihr aber ein, das sagt sie dann auch. Alles ganz schön, dass sie es drin gesagt haben. Aber ist ja schwarz-weiß. Und in schwarz-weiß sieht ja alles gut aus. Und genauso ist es. Sie fahren fucking Tretboot. Keiner weiß warum. Unterhalten sich irgendwie über Zweifeln. Kommen am Ende zu dem wahnsinnigen Ergebnis. Naja, also ein bisschen zweifeln ist ganz gut, aber du darfst dir vom Zweifel auch nicht irgendwie dein Leben kaputt machen.
Überraschend.
Und manchmal muss man auch einfach Dinge machen. Das ist wirklich das Fazit am Ende. Ronja von Rönne sagt, ich weiß ein paar Sachen, wenn ich nicht zweifle. Es ist immer gut, in einen See zu springen. Und das Einzige, was gegen Tapferkeit hilft, ist Aktion.
Gegen Tapferkeit? Da sollte doch nichts helfen gegen Tapferkeit. Traurigkeit?
Das habe ich mir falsch aufgeschrieben.
Naja, oder sie hat das gesagt und ist auch nicht so schlau.
Ja.
Ja. Hilfe, Hilfe, ich bin zu tapfer.
Also die Lehre, die Jonas daraus nimmt, ist wirklich, Zweifel lassen sich nicht vermeiden, aber überwinden, indem man Dinge trotzdem tut. Aber die Power dafür braucht man erstmal. Er macht dann noch einen Ausflug ins Planetarium, trifft dann eine Philosophin, mit der er so über die großen Philosophen redet. Dann trifft er noch Jakob Augstein, ein Journalist, der bei Spiegel Online eine Kolumne hat.
Entschuldigung, das hat nichts mit dir zu tun.
Jakob Augstein, dessen Kolumne bei Spiegel Online im Zweifel links heißt und der so dargestellt wird als der große Zweifler unter den Journalisten. Das sagt aber auch jeder irgendwie nur so drei Sätze. Also die Überhöhung ist völliger Quatsch, es kommt aber auch nichts dabei raus. Und am Ende trifft er noch einen Imam und spricht so über Glauben und Zweifeln. Und es ist alles, ich finde, das ist wahnsinnig oberflächlich. Es ist total prätentiös, weil es so in Schwarz-Weiß gefilmt ist. Und die sich wirklich entschieden haben, so, wenn wir nichts zu sagen haben, aber wenn wir das in Schwarz-Weiß filmen, dann sieht das geil aus. So, und jetzt kommt der Grund, also ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum du die Sendung hassen würdest. Der eine ist der, dass es dich vielleicht an Bambule erinnert. Und der zweite... Schöne Pause. Und
ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll.
Nigis kleine Continuity-Ecke. Vielleicht kannst du das kurz mal ansingen.
Du hast auch eine Continuity-Ecke?
Ja, ich kann.
Du musst jetzt den selber singen.
Nigis, ich hab die Musik.
Wir haben dazu keine.
Kleine Community. Continuity, was rede ich denn?
Du bist der Jingle-Beauftragte. Ich kann.
Continuity-Ecke. Vielleicht habe ich auch eine andere Musik. Irgendwann, so sinnlos wie die Tretboot fahren, irgendwann geht Jonas dann auch zum Barbier und lässt sich den Bart schneiden. Ich weiß nicht warum, weil es gut aussieht, wie er da liegt und sich den Bart rasieren lässt. Okay, wenn man das aber schon macht und groß zelebriert, dann wäre es schön, wenn fortan Jonas den Bart rasiert hätte. Es geht dann aber munter durcheinander. Er geht auf dem Weg zu diesem Imam, hat er plötzlich wieder einen Bart und beim Imam hat er ihn nicht mehr. Es ist dann,
was?
Ja, es ist fröhlich zusammengeschnitten mit Bart und ohne Bart.
Was? Das macht überhaupt was?
Was mir völlig egal wäre, wenn man das nicht vorher einmal zelebriert hätte, wie er sich den Bart schneiden lässt.
Das ist merkwürdig.
Ja, da hat sich irgendjemand entweder keine Gedanken gemacht oder wollte, dass wir zweifeln. Ich mag's nicht. Ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist. Ich mag's nicht. Es ist mir zu prätentiös.
Das ganze Ding, oder weil da bei dem, ich meine, ich denke so, wenn du am Anfang das Thema weißt, weißt du ja schon, was das Ergebnis ist, wie, was, also, ich wette, wir haben bei Bambule auch 80 Themen mit dem gleichen Ende besprochen, aber im besten Fall macht man's.
Ach, ja, aber nicht. Es hat nicht so sehr, es hat diesen Anspruch von, ich mache mich jetzt mal auf die Sinnsuche.
Ja. Und dann wird nicht genug Sinn gefunden beim Suchen.
Nee, weil er fährt dann so Stationen ab und also eine halbe Stunde für vier Gesprächspartner ist gar nicht viel Zeit. Insbesondere, nee, wenn du dir zwischendurch noch den Bart rasieren lässt und noch zeigen musst, wie Ronja von Renne überlegt, ob sie ins Tretboot einsteigt, weil es vielleicht nicht cool aussieht, außer in Schwarz-Weiß.
Ja.
Und da bleibt einfach wahnsinnig wenig hin. Und das Thema ist völlig vage. Also wenn ich wirklich zweifle, also das Ding heißt Street Philosophie. Wenn man das jetzt ernst nimmt und wirklich philosophiert über den Zweifel, ich glaube, dann kannst du aber auch nicht dann das alles vermischen im Sinne von, wissen wir überhaupt, was real ist und weiß ich überhaupt, ob ich nächstes Jahr studieren will oder vielleicht meine Wohnung kündige. Mir war das alles so.
Vielleicht sind wir auch nicht mehr in dem Alter.
Hat aber einen Grimme-Preis gekriegt. Was das Aber in dem Satz, weiß ich ja, jetzt auch nicht. Also ältere Menschen haben denen den Grimme-Preis auch gegeben.
Ja, weil das ist ja, das machen die ja oft, weil wenn sie es nicht kapieren, denken sie das, also naja.
Ich glaube, weil es schwarz-weiß ist.
Vermutlich hätte ich mal damals Bambule in schwarz-weiß gemacht, ja, wie gut ich hätte aussehen können.
Das stimmt, als Tretboot. Hast du mal Tretboot gefahren?
Ich glaube, wir sind auch Boot gefahren bei Bambule. Das ist so, wenn du so ein Magazin hast, musst du dauernd, was ich schon spaziert bin, allein auf der Insel der Jugend. Ich erinnere mich an die, ich glaube, über zum Thema Liebe standen wir auf der Insel der Jugend. Ich habe sogar was in einen Baum geritzt da. Und dann, was ich alles spazieren und von A nach B gehen und hier fahr mal Boot und hier halt mal ein Eis. So ist halt Fernsehen.
Jonas geht dann auch noch in die Bundespressekonferenz und guckt dann zu, wie Journalisten die Bundesregierung befragen und sagt, naja, aber eigentlich ist das hier alles so ein Ritual, so richtig gezweifelt wird hier auch nicht. Und das ist so 1,30, aber so denkst, what the f... Und dann trifft der Jakob Augstein und sagt, bist du denn auch manchmal in der Bundespressekonferenz? Jakob Augstein sagt, nee, ja, der guter Typ, der geht nicht. Es ist alles... Und es ist, also ich glaube, das, was mich daran ärgert, ist, dass es nicht so beiläufig dann locker erzählt wird, sondern dass es so aufgeladen ist mit Wichtigkeit. Und die Kombination macht mich dann ein bisschen... Aber Ronja von Ronne, die versucht mit ihrer Strumpfhose cool Tretboot zu fahren.
Aber wie schwer kann das schon sein? Ich verstehe gar nicht, cool. Körperliche Probleme, ich verstehe gar nicht, die fehlende Coolness.
Du machst die ganze Zeit so komische, ich glaube, dass Ronja auch die ganze Zeit Angst hat, dass man ihr irgendwo zwischen die Beine filmen kann oder so, weil du hast ja schon so eine komische...
Warum zieht die Ronja keine Hose an, wenn sie Tretboot fahren geht?
Nein, die hat ja
eine
Strumpfhose an, hätte da jetzt mutmaßlich nicht sehen können, aber sie versucht dabei cool zu wirken.
Diese jungen Menschen und deren Probleme. Ja. So.
Das war's.
Nächste Woche. Achso, Entschuldigung.
Nee, ich bin durch.
Gut. Also hat dir nicht so gut gefallen.
Nee.
Verstehe. Nächste Woche kommt Christian Ulm.
Ach was.
Ja, unser zweiter Gast, der sich selber eingeladen hat.
Vorbereitet.
Wie solltest du vorbereitet sein? Der muss vorbereitet sein. Der muss alles gucken, was wir gucken und noch was mitbringen. Ich schicke ihm gleich eine SMS und sage ihm, was wir gucken werden.
Was zu essen?
Was zu essen?
Mitbringen?
Nein, wir müssen für den wahrscheinlich was zu essen bereitstellen. Wie letztes Mal. Nein, letztes Mal hatten wir Weintrauben. Das hat davon gut funktioniert. Das machen wir wieder. Die Weintrauben haben gut funktioniert.
Die haben nicht geärgert. Irgendwas, du hast keine. Was hat dich nochmal daran geärgert? Weil du keine abgekriegt hast? Oder?
Nein, der Plan war, dass wir ein kleines Buffet vorbereiten und die Vorbereitung waren einmal Weintrauben, bitte. Das hatte mich geärgert. Dass wir so aussehen, als wären wir geizig, was wir sind, aber das muss man ja nicht sehen.
Inzwischen ist unser Studio so klein, dass hier ohnehin mehr als 3 Weintrauben nicht mehr reinpassen.
Ja, na gut, die werden ja auch schnell gegessen. Wollen wir los? Weil jetzt scheint. Ach, die Sonne scheint schon nicht mehr. Stefan, ich muss jetzt zu den Kirschblüten gehen. Wo gehen wir hin?
Zu den Kirschblüten.
Nee, wo ist das? Wie heißt das da nochmal? Wo gehen wir hin?
Da unten im Mauerweg, wo alle hingehen. Dieser TV-Arc, dieser japanische Fernsehsender.
Die 800.000 Kirschbäume gepflanzt haben.
Lichterfelder heißt das, glaube ich. Mauerweg.
Ja. Oh, da fahren wir jetzt durch die ganze Stadt. Das ist bestimmt Berufsverkehr jetzt.
Ist noch nicht. Wir sind doch jetzt so schnell. Wenn wir sofort aufhören, ist noch nicht.
Ich habe auch Hunger. Und gehen wir vorher oder nachher zu unserem neuen? Ich habe jetzt schon Hunger.
Nachher.
Oh. Ich bin heute so erschöpft. Man hat es bestimmt ein bisschen gehört. Ich war ganz leise, ich habe dich viel reden lassen.
Ja, fand ich nicht unangenehm.
Ja, ist mir aufgefallen. So, People. Tschüssi.
Tschüss.